Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Laufend Optimistisch. Und heute habe ich schon wieder, endlich wieder und mal wieder die Nina zu Gast, denn sie war vor kurzem gemeinsam mit mir auf dem kleinen Schlackenmarsch unterwegs. Und damit diese Folge etwas anders wird wie die anderen, werde ich heute den Interviewpart übernehmen, versuchen, mich zurückzuhalten und dass ihr einfach mal den Eindruck bekommt, den Schlackenmarsch aus einer Perspektive von der Nina zu sehen und dies auch zu hören. Ihr dürft gespannt sein, es war ein wundervoller Tag. Ich glaube, die Nina hat viel zu erzählen und wir haben viel gelacht. Und in diesem Sinne, liebe Nina, schön, dass du da bist und auch noch schöner, dass du vor kurzem live vor Ort da warst.
Ja, hallo liebe Jasmin, ich freue mich auch mega, dass ich wieder hier sein darf und auch ein großes Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Auf die nächsten, schauen wir mal, wie lange die Folge dauern wird, Minuten.
Versuche uns denn, kurz zu halten.
Wie die meisten von euch ja wissen, Schneiden und Technik ist immer noch nicht meine Stärke. Also, schießen wir gleich los. Was ist der kleine Schlackenmarsch denn überhaupt? Wann war er eigentlich? Und wie viele Kilometer sind wir gegangen? Erzähl mal.
Ja, der kleine Schlackenmarsch war am 26.04., einem Samstag im April. Und der kleine Schlackenmarsch ist ein Marsch über circa 50 Kilometer. Meistens, also bislang bei beiden Märschen waren es etwas mehr, mit knackigen Höhenmetern. Das Schöne am kleinen Schlackenmarsch oder generell am Schlackenmarsch, glaube ich, ist, dass es eine sehr familiäre Veranstaltung ist. Es ist also keine große Firma dahinter wie beim Mammut, sondern das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein lokaler Verein, der das organisiert. Die Einnahmen oder die Überschüsse gehen teilweise, werden gespendet für Projekte in der Gegend. Und dadurch, dass es halt alles so vereinsmäßig und ehrenamtlich auf freiwilliger Basis ist, hat das etwas wunderbar im absolut positiven Sinne Hemdsärmeliges. Also es ist eine ganz, ganz schöne kleine Veranstaltung, auch wie gesagt deutlich kleiner als zum Beispiel so ein Mammutmarsch, den ja viele Leute im Kopf haben, wenn es um solche Märsche geht. Und was mir total positiv am Schlackenmarsch jedes Mal auffällt, ist, dass halt auch die ganzen Anwohner entlang der Strecke mitfiebern. Also dann hat man Leute, die stehen da und feuern einen an oder machen selbst irgendwelche Versorgungspunkte. Und dann das absolute Sahnehäubchen bei dem Schlackenmarsch für mich persönlich ist, dass die Strecken, beide Male, wo ich ihn jetzt mitgegangen bin, durch eine absolut tolle Landschaft gehen. Also man geht kaum über die Straße oder an Straßen. Es ist für mich als Großstadtkind fast wie Urlaub, wenn man nicht dabei über 50 Kilometer gehen würde. Also landschaftlich toll, knackige Höhenmeter, familiäre Atmosphäre. Für Jasmin viele bekannte Gesichter. Ich bin dann immer ganz aufgeregt oder ich finde es immer ganz toll, wenn man dann wieder entlang des Weges jemanden trifft, den Jasmin kennt und irgendwie fühle ich mich dann auch mal so ein bisschen zugehörig. Also rundum ein kleiner, aber feiner, über 50 Kilometer Marsch durch wunderbare, ist das schon Bayern bei euch? Ja, eine bayerische Landschaft, natürlich. Gegend. ganz, ganz toll.
Beste Oberpfalz. Und ich darf ergänzen, Schlackenmarsch ist tatsächlich eine Info, die ich immer wieder gefragt werde. Wir werden dabei nicht dreckig. Es ist keine schlammige Veranstaltung. Der hat einfach den Namen daher. Wir hatten früher ein ganz großes Stahlwerk, das weltweit bekannt war, die Maxhütte. Und die Schlacken von der Maxhütte sind über Jahrzehnte hinweg dorthin abtransportiert worden. Und dieser Berg wurde dann erschaffen sozusagen und wird jetzt verwaltet und da hat sich drumherum ein Verein gebildet und das ist der Schlackenverein e.V., der eben auch Veranstalter von diesem Schlackenmarsch ist. Daher kommt der Name, aber es hat wirklich gar nichts mit Schlamm oder Dreck zu tun. Also das wollte ich schon lange mal gesagt haben und das passt heute sehr gut da rein. Und unterm Strich ist es einfach eine Wanderveranstaltung. Dieses Mal war es der fünfte kleine Schlackenmarsch und es waren zum ersten Mal 555 Teilnehmer dabei. Ich glaube, in den Anfangsjahren hatten wir um die 100 Teilnehmer und als die Nina und ich 2022 zum ersten Mal gestartet sind, waren es, glaube ich, auch keine 300 Teilnehmenden. Also glaub, von dem her
Ich glaube, das waren 110 sogar nur. Hatten sie da nicht eigentlich nur
Ich
100
glaube, das war das erste
Sportplätze
Jahr,
und
wo
dann
es 110
aufgestockt?
waren und im zweiten waren es dann, glaube ich, schon ein paar mehr.
Okay.
Und jetzt, ich weiß, letztes Jahr waren es 500. Ich glaube, 23 waren es auch 500. Da müsste ich jetzt aber nachschauen. Und eben heuer zur Feier des 5. haben sie aufgestockt auf 555 und dementsprechend war diesmal auch sehr schnell ausgebucht. Da kommen wir dann passenderweise gleich noch zur zweiten Frage. Wie kam es dazu, dass du dich zum zweiten Mal angemeldet hast?
Ja, der erste Schlackenmarsch 2022 war ja tatsächlich mein erster Marsch. Also das ist überhaupt das erste Mal, dass ich mich an so eine Distanz gewagt habe. Und wir haben es ja damals auch zusammen wirklich gerockt. Und habe aber dabei dann schon gemerkt, das ist es. Also das ist was, was mir Spaß macht, wo ich Freude dran habe und habe das halt dann auch immer noch weiter verfolgt, sei es jetzt, wenn ich im Urlaub gewandert bin und da auch längere Touren gemacht habe. Und wie ich gerade schon sagte, ich finde den Schlackenmarsch einfach eine total tolle Veranstaltung, was ganz Besonderes. Aber tatsächlich war diese Teilnahme eine total spontane Idee nach unserer ersten Podcast-Aufzeichnung. Da haben Jasmin und ich, nachdem die Aufnahme zu Ende war, ne, also auch für euch, da gibt es immer hinterher noch mal ein bisschen Getötter zwischen uns beiden. Und da hatte mir Jasmin erzählt, dass sie sich jetzt zum kleinen Schlackenmarsch wieder angemeldet hatte, dass jetzt Anmeldefenster offen wären und dass ja nur noch ganz wenige Plätze wohl in der ersten Startgruppe wären. Und dann habe ich mich tatsächlich ganz spontan an dem Abend, noch während wir miteinander gesprochen haben, nochmal angemeldet und habe gesagt, dann machen wir das dieses Jahr einfach nochmal, weil mich dieser kleine Schlackenmarsch oder generell der Schlackenmarsch einfach auch so nicht mehr losgelassen hat, weil ich das, das war wirklich der erste Schlackenmarsch war eine so tolle Erfahrung, dass ich schon damals gesagt habe, nicht unmittelbar danach, aber mit ein bisschen Rückblick gesagt habe, das möchte ich auf jeden Fall nochmal machen. Und irgendwie fügte sich dann an dem Abend alles zusammen, dass wir wieder engeren Kontakt hatten, dass Jasmin sagte, du, ich habe mich angemeldet, es gab noch Startplätze und ich habe gesagt, das ist jetzt irgendwie so das Zeichen, es nochmal anzugehen und nochmal zu machen. Und es war dann innerhalb von ein paar Minuten die spontane Entscheidung getroffen, dass ich nochmal den kleinen Schlackenmarsch mitgehe und für mich natürlich auch damit verbunden, nochmal, ich glaube, knapp 400, 500 Kilometer zu Jasmin fahre, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Genau, denn wo kommst du noch mal her?
Ich komme aus dem tiefsten Ruhrgebiet, also nein, nicht tiefstes Ruhrgebiet. Ich wohne in Lünen, das liegt praktisch schon fast an der Grenze zum Münsterland, aber Großraum, Ballungsraum, Ruhrgebiet. Und es ist schon eine Strecke bis zu dir. Das
Ja.
ist, und wenn die Deutsche Bahn einem dann einen Strich durch die Rechnung macht,
Zweimal.
zweimal, eigentlich bei jeder Fahrt,
Ja.
ist es schon ja was, was man nicht mal so eben macht, aber für die Veranstaltung immer wieder gerne.
Ja, echt. Also das fand ich damals auch total. Das war auch überhaupt gar nicht meine Absicht. Wir haben ja einfach nur so gequatscht. Was machst du? Was mache ich? Und ich habe das überhaupt nicht erwartet, dass du dann sagst, ja, ich komme mit. Aber umso größer war natürlich dann die Freude, dass du tatsächlich gekommen bist. Und umso mehr Spaß hat es ja dann auch gemacht, dass du da warst wieder.
Ja, eigentlich war es ja tatsächlich so, dass wir uns unterhalten haben und ich irgendwann meinte, so, ich habe mich jetzt übrigens gerade angemeldet. Das habe ich so parallel am Handy gemacht. Weil es ist, also finde ich tatsächlich häufig so, dass diese spontanen Ideen häufig die besten sind und immer noch was Gutes irgendwie so mit sich tragen. Und das hat sich ja auch diesmal wieder gezeigt.
Absolut, definitiv unterschreibe ich. Dickes, fettes Ausrufezeichen. Dann ganz spannend. Also man muss ja jetzt nochmal sagen, zur Zusammenfassung, also wenn ich von wir rede, meine ich ja grundsätzlich die Doris, ne? Mit. Also die Doris und ich sind ja so inzwischen alte Wanderhasen. Und wir haben ja doch schon ein paar Märsche mehr am Buckel als du jetzt. Deswegen vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die zuhören. Deswegen ist es mir auch so wichtig, mal wieder aus einer Nina-Perspektive zu hören, wie so ein Marsch ist, weil wir ja doch schon mit einem bisschen anderen Background inzwischen rangehen. Das hat sich ja durchaus aufgebaut über die letzten Jahre. Und um auch da die Brücke zur Doris nochmal zu schlagen, der fleißige Podcast-Hörer weiß es, hat es auch schon ein paar Mal gehört, aber als die Nina und ich 2022 gemeinsam unterwegs waren, da habe ich ja eigentlich erst, oder haben die Doris und ich uns erst überhaupt wiedergefunden. Und danach ging das ja alles erst los. Von dem her war das ja sozusagen mit die Initialzündung der große Zufall, dass wir da auf die Doris gestoßen sind, weil sie eben im gleichen Tempo auch mit einer anderen Freundin unterwegs war. Und ab da ging dann unsere Reise an und seither haben wir natürlich doch den ein oder anderen Marsch mehr gemacht als du. Umso wichtiger finde ich es jetzt mal wieder in Anführungszeichen von einem Newbie, da auch die Perspektive mal wieder zu hören. Wie hast du dich denn vorbereitet, beziehungsweise wie viele Märsche hast du denn jetzt insgesamt eigentlich gemacht, damit man da einfach mal auch für alle, die zuhören, da nochmal auf Stand kommen?
Also tatsächlich organisierte Märsche war es jetzt mein dritter. Also erster Schlackenmarsch, also den ersten, den wir gemacht haben, 22. Dann gab es einen kleinen Mammutmarsch, da erzähle ich gleich noch kurz was zu. Und dann halt jetzt den zweite Mal den Schlackenmarsch, das war mein dritter Marsch. Zwischendrin halt, wie gesagt, im Urlaub dann auch durchaus längere Touren, wenn ich mit meiner Mutter in den Bergen bin, die dann auch schon 42, 45 Kilometer haben. Aber an diesen organisierten Märschen war es tatsächlich mein dritter. Also ich bin da wirklich noch ein Frischling im Vergleich zu euch alten Hasen oder zu euch Trainierten und im Thema Seienden. Und ja, meine Vorbereitung. Tatsächlich kaum. Also ich habe, als ich mich angemeldet habe, habe ich mir ganz dolle vorgenommen, ich werde ab Januar jeden Sonntag einen längeren Spaziergang machen, den ich dann jeden Sonntag um ein paar Kilometer verlängere, um irgendwann auf eine vernünftige Distanz zu kommen. Faktisch war es aber so, dass ich das, glaube ich, dreimal geschafft habe, eine längere Tour zu machen. Ich habe auch im Gegensatz zum ersten Marsch war ich nicht mehr wirklich im Training, was das Laufen anging. Ich war ja 22 noch im Marathon und am Halbmarathon-Training und war ja noch wirklich in diesem Laufthema drin. Das habe ich im Moment nicht mehr. Dafür gehe ich täglich spazieren, weil ich einen Hund habe. Das heißt, ich gehe 3 bis 4 Mal am Tag schon im flotten Tempo spazieren. Und habe mir dann auch in Vorbereitung auf den Marsch deinen Blog-Eintrag nochmal durchgelesen zur Packliste und was sollte man mitnehmen und Pro und Contra von verschiedenen Dingen. Und habe mir neue Schuhe und Socken und eine neue Hose zugelegt. Die habe ich dann auch tatsächlich, wie gesagt, 3 Mal ungefähr eingelaufen. Und hatte mir dann überlegt, dass es ja vielleicht gar keine schlechte Idee wäre, mal so kurz vorher Mensch und Material zu testen, damit man nicht ein ganz böses Erwachen auf dem Marsch hat. Und habe mich dann für diesen 30 Kilometer Mammutmarsch in Duisburg angemeldet, der 2 Wochen vorher war. Weil ich dachte, da kann ich dann nochmal gucken, passt das alles so, was ich mir überlegt habe, muss ich vielleicht noch irgendwie ein bisschen was optimieren. Und habe dann halt mit einem Freund zusammen diesen 30 Kilometer Mammutmarsch gemacht. Da hat sich dann auch gezeigt, dass das eigentlich alles so ganz gut passt, bis auf kleinere Justierungen. Und was ich gemacht habe, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es wirklich wirkt oder ob es Psychologie ist, aber auch das hat ja dann seine Wirkung. Ich glaube, Monate vorher schon angefangen, meine Füße mit Hirschteig zu behandeln. Also ich habe wirklich ich glaube so Dezember, Januar war das schon, da habe ich angefangen, nach jedem Duschen, Baden abends die Füße mit Hirschteig einzucremen. Und ich habe diesmal zumindest geplant, meine Zugfahrt besser geplant, weil was ich glaube auch noch nie zur Sprache kam, ist, dass ich nach dem ersten Mammutmarsch noch abends nach Hause gefahren bin, weil ich am nächsten Morgen hier zu Hause noch eine Veranstaltung hatte und dann bin ich, glaube ich, um 23 Uhr über die Nacht zurückgefahren. Dann hat mein Anschluss in Würzburg aber nicht geklappt und ich bin gefühlt um 2 Uhr, 3 Uhr nachts in Würzburg gestrandet. Und um so etwas zu verhindern, habe ich diesmal gesagt, ich möchte durchgängige Züge haben und ich fahre erst am Tag nach dem Marsch zurück. Also das war der Plan. Die Deutsche Bahn hat es dann ein bisschen anders gewollt. Aber an sich war so das meine Vorbereitung, zu sagen, ich habe sowieso durch meinen Hund, durch die Art, wie ich das alles so mache, sowieso regelmäßige, flotte Bewegung. Ich habe geguckt, was brauche ich an Ausrüstung, habe mir die frühzeitig besorgt, habe das auch getestet und eingelaufen und habe, dieses Hirschteig-Thema gemacht. Und das war so im Wesentlichen die Vorbereitung. Und dann halt der erste Härtetest war der 30 Kilometer Mammutmarsch in Duisburg. Das war auch eine ganz, ganz lustige Sache, weil ich habe mich da alleine angemeldet und dann einem Freund davon erzählt, der sich dann wiederum spontan angemeldet hat. Also irgendwie schließt sich der Kreis und hatte da dann auch, habe dann gedacht, ah, ob das mit uns beiden so passt, weil der ist deutlich sportlicher als ich und der ist viel größer, andere Schrittlänge und war so ein bisschen, ah. Aber das war auch ein ganz toller Marsch mit ihm. Also wir haben uns auch super tempomäßig angepasst und das war eine schöne Geschichte und konnte da halt dann auch wirklich nochmal auf diesen 30 Kilometer unter Realbedingungen testen, ob das alles so klappt oder so passt, ob irgendwas scheuert, ob der Rucksack groß genug ist, halt solche Dinge, genau. Aber irgendwie einen Trainingsplan oder sowas hatte ich nicht. Ich habe da einfach auf mich vertraut, dass das irgendwie funktioniert.
Ja, man muss aber jetzt schon nochmal wirklich ganz deutlich sagen, du bist schon jemand, der jeden Tag durch den Hund extrem viele Schritte sammelt und wirklich kontinuierlich bei Wind und Wetter, seit du jetzt Batman hast, extrem viel mehr auf den Beinen unterwegs und die Bewegung ja auch sich über die letzten, sage ich jetzt mal, 1,5 Jahre ungefähr,
2,5 Jahre haben wir den.
2,5 Jahre kontinuierlich ja aufgebaut hat. Und also es ist ja jetzt nicht so, dass du nie auf den Beinen bist und nie viele Schritte hast. Und das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, als Hundebesitzer kann eine kleine Runde schon auch mal 7, 8 Kilometer sein. Und
Ja.
ist eine große Runde dann vielleicht entsprechend länger. Also das mal zur Einordnung für jemanden, der vielleicht eben da noch gar keine Erfahrung hat, einfach mal
Also
nochmal.
bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich die Spaziergänge zusammenrechne, bin ich wochentags 2, 2,5 Stunden mit ihm unterwegs und am Wochenende noch mal länger, weil man da Zeit hat, auch einen wirklich langen Spaziergang zu machen, ne? Also das ist schon, wie du sagst, man hat wirklich täglich bei Wind und Wetter die Bewegung und dadurch einfach auch eine gewisse Grundkondition, die ich halt vorher versucht habe, durchs Lauftraining zu bekommen oder ne, da
Genau.
trainiert man ja andere schwerpunktmäßig was anderes. Aber wie gesagt, das hat sich praktisch abgelöst. Lauftraining wurde abgelöst durch den Hund. Und genau, das war meine Vorbereitung.
Und das darf man ja nicht unterschätzen. Und diese Grundkondition baut sich ja auch nicht über Nacht auf, sondern eben bei dir in deinem Fall über 2,5 Jahre. Und das kommt dann natürlich dir schon zugute, dass du das eben kontinuierlich machst und auch dein Körper entsprechend schon auf diese Schrittmenge adaptiert ist, ohne dass du jetzt noch zusätzlich extra trainieren musst. Also das muss man schon auch nochmal ganz deutlich sagen. Das ist dir ja nicht zugeflogen. Das hast du dir ja auch aufgebaut. Was hat sich denn seit deiner, da wollte ich eigentlich, unter der Frage wollte ich jetzt genau darauf raus, jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber hat sich seit deiner ersten Teilnahme noch was verändert?
Also wie du ja gerade schon sagtest, beim Schlackenmarsch generell, der Lauf ist größer geworden. Also die Veranstaltung an sich ist größer geworden und auch im Vergleich zum Schlackenmarsch in 22 etwas professioneller, gerade an den Versorgungspunkten. Ne? Also das ist das und das Ganze halt auch trotzdem ohne den Charme zu verlieren, was ich eine echte Leistung finde, weil beim ersten Marsch, da waren das so Bierzeltgarnituren, die unter Pavillons irgendwo am Wegesrand standen. Und dieses Mal waren es halt, hatten sie, glaube ich, also es waren so Vereinsheime von Fußballclubs und es war immer an Fußballplätzen, was natürlich auch dem Umstand geschuldet war, dass es viel mehr Menschen waren als beim ersten Schlackenmarsch. Und dadurch, dass es mehr Leute waren, hat man auch eigentlich immer jemanden auf der Strecke gesehen oder getroffen. Das hatten wir beim ersten Mal auch nicht. Hatten wir ganz lange Strecken, wo wir praktisch alleine unterwegs waren, was auch dem Umstand geschuldet war, dass wir damals in der letzten Startgruppe waren. Das heißt, die ganzen schnellen Leute waren uns halt schon voraus und auch dazu führte, dass wir uns einmal verlaufen haben beim ersten Schlackenmarsch, weil wir da einmal falsch abgebogen sind. Das konnte uns diesmal einfach gar nicht passieren, weil man immer gesehen hat, es sind noch andere Läufer und wir sind diesmal in der ersten oder zweiten Startgruppe gestartet, was ich auch deutlich angenehmer fand, weil man dann auch zu einer anderen Zeit wieder im Ziel war. Ja, und wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich halt komplett anders trainiert habe oder anders körperlich vorbereitet war durch diese kontinuierlichen Spaziergänge und halt auch wusste durch meine Sachen, die ich im Urlaub gemacht habe, dass ich halt eine gewisse Distanz schon laufen kann. Wusste ich beim ersten Mal halt auch noch nicht. Das heißt, ich wusste auch so ein bisschen, was erwartet mich. Und ich habe eine deutlich bessere Ausrüstung gehabt als beim ersten Mal. Also ich weiß, beim ersten Mal, da sind wir mit so kleinen Laufrucksäcken mit so einer Mini-Trinkblase drin gestartet und haben gesagt, ah, wir brauchen auch nichts zu essen mitnehmen. Gibt ja die Versorgungspunkte. Und das hatten wir diesmal deutlich besser oder anders als beim ersten Mal, dass man halt schon die Ausrüstung so ein bisschen angepasst hat oder an die Erfahrung angepasst hat und ich mich da auch tatsächlich ein bisschen an Jasmins Erfahrung orientiert habe. Also ich habe im Vorfeld häufiger mal geschrieben, du, was hast du denn da oder was meinst du denn dazu? Und auf Jasmins Anraten habe ich mir dann auch Gamaschen für meine Schuhe gekauft. Also das ist schon, dass man da natürlich dann auch merkt, dass man oder dass Erfahrung, dass ein gewisser Erfahrungsschatz da ist und davon konnte ich dann zum einen bei Jasmin profitieren und halt auch, dass ich sagen konnte, also ich weiß vom ersten Marsch noch, der Rucksack war zu klein, irgendwie die Hose hat dann doch gezwickt, dass man da so ein bisschen halt die Ausrüstung nachjustieren konnte. Aber ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, der einfach dazugehört. Also ich glaube, wenn jemand seinen ersten Marsch macht, dann ist da der Fokus auch einfach was ein anderer, ne? Und dann denkt man sich, hinterher hätte ich das lieber so gemacht, aber dann weiß man das für den nächsten Marsch und gerade dieser Lernprozess oder auch dieses immer wieder Hinterfragen gehört ja auch dazu, ne? Also ich glaube, auch du modifizierst immer noch mal was an deiner Ausrüstung oder an deiner Rucksackpackung oder was nehme ich jetzt mit oder wie oder was. Das gehört einfach dazu und war jetzt so zumindest bei mir so, dass ich da doch an der Ausrüstung noch einiges geändert habe im Vergleich zum ersten Marsch.
Das möchte ich auf jeden Fall auch ganz dick bestätigen, unterschreiben. Wir sagen immer noch nach wie vor bei jedem Marsch, das ist der Running Gag bei uns, jeden Morgen oder schon am Abend vorher kommt die WhatsApp, was ziehen wir an? Immer, das muss sein, die Diskussion führen wir jedes Mal wieder aufs Neue und dann sprechen wir uns ab und dann in der Früh tauchen wir auf und jeder hat was ganz anderes an. Das ist auch Usus, das gehört bei uns inzwischen dazu. Wir modifizieren immer, wir fragen auch nach, auch das mit den Gamaschen, da haben wir uns jetzt, wir nehmen die Podcast-Folge jetzt auf, nachdem die Doris und ich vor ein paar Tagen beim Mammutmarsch in Nürnberg gefinisht haben. Und ich habe mir im Vorfeld auf diesen Start, das war unser zweiter Start beim Mammut Nürnberg, meine Blog-Einträge auch nochmal durchgelesen und habe festgestellt, letztes Jahr beim Mammut war der Marsch, wo wir uns gefragt haben, bringen Gamaschen etwas? Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ohne meine Gamaschen würde ich nicht mehr starten, auf gar keinen Fall. Damals hatten wir noch gar keine. Es ist es aber erst ein Jahr her, ich konnte es gar nicht glauben. Es ist ein laufender Prozess und der ist auf jeden Fall mit Erfahrung verbunden. Und es gibt halt auch Dinge, die funktionieren gut, dann macht man die. Und es gibt Dinge, die funktionieren nicht, dann lässt man sie beim nächsten Mal weg. Und dann kommt die Nina. Und das möchte ich jetzt schon auch mal sagen, dafür feiere ich dich, weil am Samstag waren wir das erste Mal mit einem neuen Ausrüstungsgegenstand unterwegs. Und ich liebe dieses Ding, was ich das jetzt schon benutzt habe. Ich komme gleich dazu, aber ich möchte noch ganz kurz ausholen. Und zwar in Berlin. Wir waren ja im März beim Ultramarsch und da gab es ganz, ganz viele Themen, die wir da hatten. Und eins meiner größten Themen war, da waren wir noch mit Bauchtasche unterwegs, Bauchtasche, Rucksack. Und in dieser ultraschmalen Bauchtasche, die genau so viel Platz hatte, dass genau ein Tempo und mein Handy reinpassen, ich war nach 60, 65 Kilometer in der tiefsten dunklen Nacht wirklich genervt davon, mein Handy, weil wir mussten selber navigieren, die Strecke war nicht ausgeschildert, immer wieder aus der Tasche zu holen und nachzugucken. Und ich hatte jedes Mal eine Friemelei und überhaupt keinen Bock mehr und ich habe keine Fotos mehr gemacht, weil ich so genervt war von dieser Tatsache. Und ich habe immer, ich weiß nicht, wie viele hunderte Male an diesem Tag ich das gedacht und keine Ahnung, wie oft ich das auch der Doris gesagt habe. Ich wünsche mir was, wo mein Handy dran hängt und wo ich nicht mehr in der Bauchtasche rumfummeln muss und ich kotze ab. Und dann kommt die Nina angereist und hat dieses Ding dabei. Und wirklich, also da sieht man mal, wir alten Hasen lernen immer noch dazu. Und seitdem ist Relock unser treuer Begleiter. Ich bin dir so dankbar, dass du gekommen bist und den mitgebracht hast und mir den gezeigt hast. Wir werden beim Mammut auch nochmal bei der Podcastaufnahme bestimmt ausführlich drüber sprechen, denn wir sind auch drauf angesprochen worden auf das Ding. Und ich feiere es. Ich hatte es jetzt schon, glaube ich, 4-mal im Einsatz oder so. Und da sieht man, man lernt einfach nie aus und auch da wirklich dickes Danke, ich liebe es. Relock ist ein Problemlöser für mich und ich gehe nie wieder ohne an den Start. Ja.
Ja, es ist einfach praktisch, weil man das Handy zur Hand hat. Es kann einem nicht außer Hand fallen. Man hat schnell wieder verstaut. Und ich habe es mir tatsächlich eigentlich für meine Wanderung gekauft, weil da habe ich das gleiche Problem. Man muss immer mal aufs Handy gucken. Und ja, habe mich dann sehr gefreut, dass es dann bei euch jetzt auch so gut angekommen ist und dass ich auch ein bisschen zurückgeben konnte.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben es beide, wir hatten es beide dabei. Und also Relock ist ein System, wo du am Handy festmachst und dann ist es an so einem, wie heißt denn das,
Ein Seilzug ist das, ja.
Seilzug quasi dran. Und vorne am Rucksackträger ist eine Tasche befestigt. Ich werde sicherlich auch mal ein Reel dazu drehen, aber gerade ist wirklich so viel los, dass ich zu nichts komme. Und das ist also ein Befestigungssystem fürs Handy am Rucksack und das Handy kann dann eben auch nicht verloren gehen. Und ich liebe es wirklich sehr. Und gerade wenn man dann so Distanzen 50 plus geht, wo wirklich die Kräfte ausgehen und die Nerven vielleicht nicht mehr ganz so dick sind wie am Anfang, ist das wirklich, ja, in Berlin hätte ich es mir sehr, sehr, sehr gewünscht. Deswegen schön, dass wir es jetzt haben. Denn der große Schlacken steht ja noch bevor. Also das dazu. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ihr merkt schon, ich liebe dieses System wirklich. Aber das passt auch wieder super Überleitung zur nächsten Frage. Welche Ausrüstungsgegenstände sind denn jetzt für dich im Rückblick unverzichtbar? Wo sagst du, das hat sich gelohnt, dass ich das dabei hatte?
Tatsächlich, ich glaube, das hört man immer wieder, gute Schuhe und dazu passende Socken. Und ich habe da so ein bisschen entgegen des üblichen Trends gehandelt und ich habe Wanderschuhe getragen. Also wenn ich mich so im Starterfeld umgeguckt habe, waren viele mit Trailschuhen unterwegs. Und bei mir war es so, dass ich beim ersten Mal, als ich den Schlackenmarsch gegangen bin, unheimliche Blasen hatte. Und dann habe ich so überlegt, welche Schuhe hast du denn sonst an, wenn du längere Distanzen gehst? Und das sind halt meine Wanderschuhe, die aber wirklich hoch sind. Und dann habe ich recherchiert und habe gesehen, die gibt es auch als Halbschuhe und habe mir die dann geholt und dazu auch passende Merino-Wandersocken. Das ist natürlich etwas wärmer und schwerer am Fuß, hat sich bei mir aber absolut ausgezahlt. Und wenn diese Schuhe super eingelaufen sind, wie gesagt, das kenne ich bei meinen normalen Wanderschuhen, die hohen Wanderschuhe, dann sind die einfach unglaublich bequem und ich merke die am Fuß gar nicht mehr. Und das war tatsächlich so für mich wirklich eine ganz tolle Anschaffung. Aber das ist das Thema Schuhe, wissen wir auch alle. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, mit welchen Schuhen er am besten klarkommt. Ne? Also das ist auch so ein bisschen ausprobieren und ganz wichtig, glaube ich, aber bei allen Schuhen, dass die vernünftig eingelaufen sind und auch die Socken, dass die vernünftig eingelaufen sind, dass die nicht frisch aus der Wäsche kommen. Ich hatte meine tatsächlich schon bei der Hinfahrt an. Es hört sich ein bisschen Iggy Baba an, die am nächsten Tag nochmal anzuziehen, aber die sind dann halt schön weich und da drückt nichts. Auch da auf die richtige Größe achten. Die Schuhe, ich habe meine anderthalb Nummern größer als meine normalen Schuhe, weil die Füße halt einfach bei so einer Distanz anschwellen. Das war tatsächlich für mich ein ganz wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Dann habe ich, weil ich dazu neige, dass bei hohen Temperaturen meine Beine relativ schnell dick werden, habe ich mir eine Kompressionswanderleggings geholt. Auch das ist totale Geschmackssache, ob man damit klarkommt, ob man das bequem findet. Viele haben eher lockere Kleidung getragen oder Stulpen. Damit komme ich zum Beispiel überhaupt nicht klar mit Stulpen. Auch das ist was, wo ich finde, das muss jeder für sich selbst einfach auch mal ausprobieren. Wenn jetzt also jemand zuhört und sagt, ich möchte so einen Marsch gerne mal machen. Guckt euch einfach mal an, was es so gibt und schaut dann, was für euch am besten passt. Bei mir war es tatsächlich die Kompressionsleggings, dann ausreichend großer Rucksack. Da sind wir gerade schon drauf zu sprechen gekommen. Also von meinem Mini-Mi-Laufrucksack, wo, glaube ich, außer Handy-Portemonnaie und der Trinkblase nichts reinpasste, habe ich jetzt einen 15-Liter-Rucksack mitgehabt. Und ausreichend Wasser, das auf jeden Fall. Kleinere Snacks, dass man auch zwischendurch mal was essen kann und sich mit irgendwas versorgen kann. Und das ist aber jetzt speziell für den kleinen Schlackenmarsch bei mir meine Stöcke. Also das ist auch was für mich, was ganz Essentielles, weil der Schlackenmarsch halt relativ viele Höhenmeter hat. Und da sind die Stöcke auf jeden Fall unglaublich wichtig gewesen, wobei ich da bei mir noch Verbesserungspotenzial habe, weil meine sind nicht zusammenzuklappen. Und das ist so ein bisschen störend in den Phasen, wo man sie dann nicht braucht, gerade zu Beginn, wo die Höhenmeter noch nicht so da sind. Aber generell für mich beim Schlackenmarsch sind Stöcke absolut, absolut wichtig.
Ja, also inzwischen sind wir tatsächlich so weit, beide, Doris und ich, dass wir sagen, auch auf flachen Strecke, wir hatten jetzt am Wochenende bloß 500 Höhenmeter, was für uns eine flache Strecke ist. Trotzdem, wir gehen nicht mehr ohne, weil bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass also ich Winterkind, bei mir ist alles warm, was wärmer ist als 15 Grad. Ich ticke ein bisschen anders als andere Menschen. Und bei mir werden wirklich die Finger so richtig dick, wenn ich keine Stöcke benutze. Und ich glaube, wir haben sie wieder bei Kilometer 20 ungefähr rausgeholt. Und sofort werden die Finger wieder dünner und es wird einfach angenehmer, der ganze Körper. Also ich für mich habe festgestellt, das ist aber wirklich wohl auch Geschmackssache, auch beim Schlacken. Gibt es welche, die ohne Stecken unterwegs sind? Ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Aber ich bin wirklich jemand, der sagt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen. Wir sind auch in Nürnberg bei einem Megamarsch schon mal ohne Stöcke gestartet. Würde ich heute nicht mehr machen. Einfach aus Gewohnheit, aus Training, aus Entlastungsgeschichten. Aber eben meine sind faltbar und die waren teuer, aber ich auch da, über die geht nichts drüber, die würden sofort angeschafft werden, wenn mit denen was wäre. Die Gamaschen, haben die sich für dich gelohnt oder?
Ich habe jetzt ja keinen direkten Vergleich, weil ich sie ja einfach drauf hatte. Das heißt, ich habe nicht gemerkt, ob Steine sonst reingefallen wären. Dieser Schlackenmarsch hatte den Vorteil, dass es vorher nicht so viel geregnet hat wie beim ersten Mal. Wir mussten beim ersten Mal, ich glaube bei Kilometer 45 über eine überflutete Wiese. Ich glaube, da spätestens hätte ich sie gebraucht. Ich fand sie jetzt nicht störend, ich fand sie bequem, also ne, durchaus eine Kaufempfehlung. Aber das war jetzt nicht so der Ausrüstungsgegenstand, wo ich gesagt habe, auf den möchte ich auf keinen Fall verzichten. Da waren eher die anderen Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber sicherlich auch da immer abhängig davon, wie ist die Strecke, wie dicht schließen auch die Schuhe, wie locker sitzen die und wie war die Witterung vorher, wie ist die Witterung an dem Tag angesagt. Und genau, das zu den Gamaschen.
Also bei uns ist es wirklich so, dass wir die Erfahrung halt gemacht haben, dass keine Steine reinfliegen, weil die sind so kleine Steine, kriegen irgendwie immer, die fallen oben rein, da kannst du dich fast nicht dagegen wehren. Und am Samstag haben wir schon wieder viele gesehen, die sitzen und ihre Schuhe umdrehen und wir dann jedes Mal so Gamaschen würden dieses Problem lösen. Sagen wir natürlich nicht, denken wir uns halt einfach.
Aber das finde ich ja das Schlimmste, wenn man so nach 30 Kilometern die Schuhe ausziehen müsste, weil dann kommst du nie wieder in die Schuhe rein. Also ich habe die Schuhe ja tatsächlich auch erst bei dir zu Hause wieder ausgezogen. Ich habe die ja noch nicht mal am Ziel ausgezogen, weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt mache, dann geht gar nichts mehr. Ich komme nie wieder in diese Schuhe und ich muss auf Socken zum Auto laufen. Also das ist vielleicht noch eine Optimierung der Aftermarsch-Ausrüstung, Schlappen, Adiletten bei Jasmin im Auto deponieren.
Tatsächlich hatten wir das, also jetzt wieder im Auto, Schlappen, wenn wir uns abholen lassen und auch Müllsäcke. Ich glaube, ich habe das sogar schon ergänzt irgendwo, weil falls man keine Schlappen hat oder auch falls man Schlappen anzieht und die Schuhe auszieht, bevor man ins Auto steigt, ein Müllsack wird fast immer gebraucht, weil die Schuhe sehen meistens nicht mehr so ganz taufrisch aus. Und dann bleibt das Auto sauber. Okay, was war für dich, oder andere Frage, formulieren wir es ein bisschen anders, gab es für dich eine große Herausforderung und wenn ja, was war's?
Absolut. Und ich glaube, du weißt, was jetzt kommt. Ich bin ja eine Flachland-Indianerin hier. Ne? Also, wie gesagt, Ruhrgebiet angrenzend an Münsterland. Wir haben hier gar keine Höhenmeter. Und diese 1230 Höhenmeter laut meiner Garmin, die dieser Schlackenmarsch hatte, die dann auch noch gefühlt komprimiert auf 25 Kilometer oder so stattfanden, die haben mich tatsächlich zwischenzeitlich richtig, nicht erschlagen. Wir haben es ja geschafft, aber das war wirklich eine absolute Herausforderung, weil ich das nicht gewohnt bin. Das ist auch etwas, was ich hier gar nicht trainieren kann, weil wir diese Höhenmeter nicht haben. Ich erinnere mich, als wir im Lauftraining damals waren, in der Marathonvorbereitung oder Halbmarathonvorbereitung, hatten wir im Trainingsplan Höhenmeterlauf oder ne, Höhenlauf.
Berglauf, ja.
Da mussten wir eine Strecke, 400 Meter waren es, glaube ich, berghoch laufen. Und ich saß hier und dachte, ich habe hier keine Erhebungen, wo es 400 Meter hochgeht, geschweige denn, dass es wirklich merklich hochgeht, außer mal so eine kleine Halde bei uns. Aber das ist ja nichts im Vergleich zu den Bergen, die wir da beim Schlackenmarsch hoch mussten. Dieses hohe Zand und Ossinger.
Ja, Ossinger. Ne?
Ja, also die Höhenmeter, das war tatsächlich für mich die größte Herausforderung. Ich war auch sehr dankbar, dass Jasmin da immer wieder Verständnis hatte, dass ich mal verschnaufen musste. Und ich habe da wirklich geflucht wie ein Rohrspatz, als ich da hoch musste.
Na, so schlimm war's nicht.
Allerdings habe ich kenne ich das so vom Wandern, man macht sich eher Sorgen um den Wanderpartner, wenn man ihn nicht mehr schimpfen hört, weil dann kann er wirklich nicht mehr. Und ich habe mich dann auch immer versucht, irgendwie selbst zu motivieren. Und da ist dann auch so ein wunderbares, geflügelter Satz entstanden, den wir uns dann einfach ständig zugerufen haben. Weil ich guckte immer so diese Steigung und sagte, rein topografisch kann das nicht mehr lange hochgehen. Spoiler, es ging noch richtig lange hoch. Aber ich habe immer gedacht, ich sehe doch schon die obersten Bäume. Das kann doch nicht mehr. Aber irgendwie haben die, ich weiß nicht, wie das funktioniert da bei den Bergen. Auf einmal ist da wieder mehr Berg. Also es war wirklich die Höhenmeter, die haben mich so richtig kalt erwischt. Ich meine, ich wusste, dass sie kommen. Man guckt sich auch vorher das Höhenprofil an. Was ich allerdings dann sehr charming fand an der Streckenführung dies Jahr, dass nach dem dritten Versorgungspunkt, der war bei Kilometer 35, dann ging es eigentlich nur noch relativ bergab und flach. Da waren noch mal kleinere Erhebungen, aber man hatte wirklich diese, ich glaube, was es waren vier schlimme Steigungen, die haben so uns schön hintereinander geschaltet. Das heißt, man wusste, dritter Versorgungspunkt, es gibt Kuchen und ab hier geht's etwas gemütlicher weiter. Das war dann tatsächlich ganz gut, dass dieses Leid ein Ende hatte. Aber an alle, die wie ich Flachland-Indianer sind, unterschätzt die Höhenmeter nicht. Aber es macht einen dann auch sehr stolz, wenn man oben angekommen ist, wenn man dann auch topografisch oben angekommen ist.
Das auf jeden Fall. Hattest du denn eigentlich dann Zweifel, nicht ins Ziel zu kommen unterwegs?
Eigentlich nicht. Gab's so einen Moment? Nee, nicht wirklich. Also ich habe zwischenzeitlich mal gedacht, ich könnte jetzt mal eine längere Pause gebrauchen. Aber so wirklich gezweifelt, dass ich gedacht habe, also wenn das jetzt noch so weitergeht, dann müssen wir anrufen und uns abholen lassen. Das hatte ich eigentlich nicht, weil wir haben, wie auch beim ersten Mal, relativ schnell ein sehr schönes Tempo zusammengefunden, wo ich auch gemerkt habe, dass es jetzt zwar anstrengend war, aber ich nie so in dem Bereich kam, wo ich dachte, ich klappe hier gleich zusammen. Also berghoch, klar, gab es immer so einen kurzen Moment, wo ich dachte, wäre jetzt auch schön, irgendwie sich abholen zu lassen. Aber das war dann eher Genervtheit von den Steigungen. Aber so einen richtigen Moment, wo ich dachte, dass wir es nicht schaffen, hatte ich eigentlich nicht. Nee.
War das wollte ich eigentlich vorher noch bei dem, was hat sich verändert? Also bei mir ist es ja so, dass sich das bei mir in meinem Kopf verändert hat. Ich hatte vor unserer gemeinsamen ersten Teilnahme war dieses 50 Kilometer Marschieren ein, werde ich das jemals schaffen? Also da neige ich ja sowieso dazu. Ich hatte das auch vor dem ersten Fünfer, vor dem ersten Zehner haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber gerade so diese erste 50er war für mich im Kopf ein Riesenhindernis und es hat schon Jahre gedauert, bis dieser Schrecken abgenommen hat, diese Distanz, diese 50 Kilometer, sie sind immer eine Herausforderung und immer eine Challenge und ich würde auch heute niemals behaupten, ich kann im 50er immer gehen, auf gar keinen Fall, das ist auch Tagesform und wetterabhängig und da hängen ganz viele Faktoren dran, aber dieser mentale Berg, der ist bei mir im Kopf war, wie war das bei dir im Vergleich vom ersten zum zweiten? Hat sich da im Kopf schon was getan mit diesem Wissen, ich habe das schon mal geschafft, verändert das oder nicht?
Ja, also absolut. Also beim ersten Mal bin ich relativ blauäugig drangegangen und da hatte ich zwischendrin tatsächlich mal Momente, wo ich dachte, schaffen wir das überhaupt? Ne? Also da habe ich schon mehr gekämpft. Und tatsächlich war es jetzt so, dadurch, dass ich auch zwei Wochen vorher den 30-Kilometer-Marsch gemacht habe und wir sind den damals, also da in Duisburg, wir sind sehr schnell gegangen, wir hatten aber auch weniger Höhenmeter und einen anderen Untergrund, aber wir sind den sehr schnell gegangen und es ging mir danach eigentlich auch noch sehr gut. Das heißt, ich hatte im Kopf, ich habe das schon mal geschafft, ich habe auch diesen Schlackenmarsch schon mal geschafft mit diesen Höhenmetern. Ich habe vor zwei Wochen die 30 Kilometer geschafft. Das ist dieses Thema Selbstwirksamkeit, was wir auch mal hatten. Also ich hatte schon die positive Erfahrung. Ich hatte dann auch das positive Vorbild, ne, dass ich gesagt habe, Jasmin hat das schon ganz oft geschafft und Doris hat das geschafft und ne, du bist dann auch umgeben von lauter Menschen, die das auch gerade schaffen. Also es ist so eine komische, im positiven Sinne, Blase von Menschen, für die es normal ist, 50 Kilometer zu gehen. Das ist also, während der Veranstaltung nimmt so dieser Berg oder dieser Berg im Kopf auch ab, weil eigentlich alle es gerade machen und dass sich das wie das Normalste der Welt anfühlt, jetzt an diesem Samstag 52, 53 Kilometer zu gehen. Und dann hatte ich, das war ganz süß, bekam ich glaube bei Kilometer 30 oder so war das, eine WhatsApp von meinem Laufpartner vom vom Mammutmarsch in Duisburg, von dem 30er, der dann schrieb, boah, mega, wir sind jetzt schon so stolz auf dich und du schaffst das, rock das. Und dann schrieb er noch, PS, wenn nichts mehr geht, dann schalte in den Pony-Modus. Und das war nämlich unser geflügelter Satz in Duisburg, dass wir irgendwann in diesen Modus kamen, wo wir einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht haben. Scheuklappen, nicht mehr drüber nachdenken. Und ich habe gesagt, wir sind jetzt im Pony-Modus, wie so Shetland-Ponys, die nach Hause kommen in den Stall. Und einfach dann auch wieder von außen stehen, von meiner Familie, von meinem Partner, der hat mir auch geschrieben während des Marsches, zu hören, ey, das ist super, was ihr macht und du schaffst das auf jeden Fall und wir glauben an dich. Das gibt dann auch nochmal so diesen Push, dass du gar nicht, zumindest während des Marsches, gar nicht ins Zweifeln kommst. Also die Zweifel waren dann eher kurz vorher mal so, als wir am Start standen, dass ich dachte, boah, was tue ich hier eigentlich? Es ist 6 Uhr morgens, ich stehe hier in, was sagst du gerade, Oberfranken?
Oberpfalz,
Entschuldigung. Also ich stehe hier in Bergen. Was tue ich hier eigentlich? Es sind über 50 Kilometer, es sind ganz viele Höhenmeter. Alle um mich rum sehen viel fitter aus. Da war so ein kurzer Moment des Zweifels. Aber wenn man dann drin ist und wenn man dann wirklich auch diese Energie der anderen Teilnehmer mitnimmt und wie gesagt merkt, das ist ja gerade das Normalste der Welt, dass hier 555 Leute über 50 Kilometer gehen an diesem Tag, da sind dann so Zweifel eigentlich gar nicht mehr so da.
War keine Zeit für Zweifel.
Nee, wir haben uns ja auch mal gegenseitig versichert, dass wir das schaffen und dass wir das in einer super Zeit schaffen und dass das überhaupt keine Frage ist, dass wir das schaffen.
War es auch nicht für mich.
Nee, war auch gut
geschafft. Ich wusste tatsächlich, das muss ich vielleicht noch anführen, ich hatte natürlich, wie so oft, das Pech vorher, so richtig krank zu sein. Und in der Tat wusste ich am Montag noch nicht, ob ich Samstag überhaupt fit genug sein werde. Aber es hat sich dann gelöst und ich konnte starten. Aber ich hatte tatsächlich beim Bergaufgehen, meine Beine oder der Körper waren fit, aber meine Atmung hatte auch noch zu kämpfen. Insofern war es ganz gut, dass die Nina ein Flachland-Indianer ist, weil auch ich einfach schon immer mal wieder bergauf stehen bleiben musste, weil ich einfach auf meine Herzfrequenz geguckt habe und da lieber vorsichtiger unterwegs bin, als da irgendwas zu überstürzen. Und es war auch trotzdem abgesprochen, also das möchte ich schon nochmal ganz deutlich sagen, wir hätten Abholservice sowieso gehabt. Meine Mama war auf Abruf bereit gestanden, hat auch unterwegs immer fleißig nachgefragt, wie denn die Lage ist, ob es uns gut geht. Und wäre es uns gesundheitlich nicht gut gegangen, hätten wir auch abgebrochen. Also das möchte ich schon immer noch mal dazu sagen. Und für alle, die sich jetzt fragen, wieso sprechen die ständig über die Doris? Ja, die Doris und die Simone waren auch mit am Start. Theoretisch sind wir zu viert gestartet. Die beiden Ladies hatten allerdings einen etwas flotteren Schritt als wir und auch das hatten wir im Vorfeld deutlich besprochen, dass wir in Zweiergruppen weitergehen werden, Doris und Simone, Nina und ich. Alles ist fein, wir mögen uns, wir hatten im Ziel noch Spaß miteinander und auch das war alles also schon im Vorfeld besprochen.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für jemanden, der jetzt vielleicht zuhört und sich überlegt, sowas auch zu machen. Es ist ganz wichtig, dass hier euer Tempo geht. Und das bedeutet halt auch, dass wenn ihr mit mehreren Leuten geht und ihr merkt, dass Teil der Gruppe viel schneller ist als ihr, dass es dann total fein ist, wenn jeder in seinem Tempo geht, weil über so eine Distanz in einem anderen Tempo zu gehen, sei es, man geht schneller, als man eigentlich gehen kann oder es sich gut anfühlt, aber auch man geht deutlich langsamer, als es sich gut anfühlt. Das hält man über die Distanz ja nur schwerlich durch. Ich sage nicht, dass man es nicht durchhält, aber das ist deutlich kräftezehrender, als wenn ihr irgendwann in den Pony-Modus schalten könnt und sagen könnt, wir sind jetzt hier zu zweit, zu dritt oder wie auch immer und wir gehen unser Tempo, wie es sich für uns gut anfühlt. Also das kann man über eine kürzere Distanz sicherlich besser machen, aber bei solchen Distanzen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass jeder sein Tempo findet und dass man dann auch durchaus sagen kann, es ist total okay, wenn ihr schneller geht. Geht ruhig vor, haltet uns einen Platz im Ziel frei und feiert uns, wenn wir ankommen, weil das ist dann, glaube ich, zu kräftezehrend für alle Beteiligten. Die einen gehen dann langsamer, als sie gehen wollen, die anderen gehen schneller und für alle fühlt es sich irgendwie nicht richtig an.
Ja, nee, das ist wirklich total wichtig und da ist es dann auch wirklich so, im Zweifel Kopfhörer dabei haben für den Fall, dass man alleine überbleibt. Powerbank und Kabel machen es möglich, dann trotzdem für Unterhaltung zu sorgen, sofern man das möchte. Oder eben man schließt sich vielleicht einer anderen Gruppe an oder einer anderen, es findet sich eine andere Person, die man dann eben auf der Strecke sieht, die das gleiche Tempo hat, weil es ist einfach so. Jemand im ähnlichen Tempo zu finden, ist nicht einfach, ist keine Selbstverständlichkeit. Bei mir und der Doris oder auch bei dir und mir passt es wirklich sehr, sehr gut. Da muss sich eben keiner verausgaben oder zurückhalten. Also das muss man einfach mal sagen und das ist aber eben nicht selbstverständlich. Guter Punkt. Wie hast du denn die Aufteilung der Verpflegungsstationen empfunden diesmal?
Also diesmal war es ja so, dass der erste Versorgungspunkt erst nach 15 Kilometern kam und dann kamen die Versorgungspunkte in 10 Kilometer Abständen, Pi mal Daumen. Das heißt, man hatte den letzten dann bei Kilometer 45 und dann nur noch eine relativ kurze Distanz bis zum Ziel. Ich muss sagen, ich habe diese erste Verpflegungsstation ein bisschen herbeigesehen, weil 15 Kilometer können dann schon lang sein, weil ich wusste, es gibt ja immer so leckeres Laugengebäck bei euch und ich habe, glaube ich, schon ab Kilometer 10 gedacht, boah, wenn ich da ankomme, ich esse so ein Augending. Aber an sich fand ich das gar nicht so schlecht, weil man diese ersten 15 Kilometer, das ging eigentlich dann doch recht gut zu gehen und dann hatte man diesen Versorgungspunkt und hatte dafür dann halt wirklich kurz vorm Ziel nochmal die Möglichkeit, sich nochmal aufzutanken mit Süßigkeit, mit was zu trinken, mit Energie. Gut fand ich auch, das hatte ich gerade schon gesagt, dass der Versorgungspunkt 3 nach den schlimmen Steigungen war. Also man kam praktisch aus diesen Steigungen und war geschafft und wusste, okay, jetzt kommt direkt ein Versorgungspunkt, der für mich auch der tollste war, weil es gab Kuchen und ich bin so eine Süßmaus. Und das war also richtig, richtig schön, da dieser Versorgungspunkt. Generell waren es tolle Versorgungspunkte, sowohl von den Leuten, die da waren, die ganze Stimmung auch unter den Teilnehmern. Dann fand ich es halt gut, dass es diesmal an diesen Fußballplätzen war, wo man, ich sag mal, auch nochmal sanitäre Anlagen hatte. Das war richtig klasse. Beim zweiten Versorgungspunkt gab es eine Suppe. Die war auch wirklich gut, weil die war recht salzig. Das gibt ja nochmal Energie oder das pusht einen nochmal ein Stück nach vorne. Und was für mich ein richtiges Highlight war, waren die privaten Versorgungspunkte. Also man muss sich das so vorstellen. Es gibt also diese vier offiziellen, mit Bananen und Süßigkeiten und Getränken und was es alles so gibt. Und dann gibt es einfach Anwohner, die in ihren Vorgarten oder in ihrer Einfahrt sich hinstellen mit einem Bierzelttisch und sagen, hey, wir machen hier auch was für euch. Da gibt es häufig Spirituosen, da habe ich jetzt Abstand von genommen, aber es gab auch welche mit Kaffee und dann hatten die Leute Kekse und Süßigkeiten. Und das fand ich einfach, das fand ich total schön, weil das hatte nochmal so wirklich diesen Charme, dass eigentlich auch Leute, die jetzt nicht mitlaufen, sondern die da Anwohner sind, genauso sich involviert fühlen und Teil von diesem Ganzen fühlen. Also das fand ich unheimlich toll und das war wirklich auch, das ist auch wieder sowas, was sowas Besonderes an diesem Marsch ist, dass sich da einfach Leute in ihren Vorgarten stellen und sagen, kommt her, seid unser Gast, toll, dass ihr das macht und wir möchten euch da so ein bisschen unterstützen.
Ja, das war diesmal wirklich krass. Es waren deutlich mehr als in den letzten Jahren, oder ich habe ja 2024 ausgesetzt beim kleinen Schlackenmarsch, weil ich da in Hamburg war. Das ist immer zeitgleich das Wochenende. Aber ich war 22, 23 und jetzt 25 dabei. Und im direkten Vergleich, diese Privatstationen waren diesmal schon enorm. Und für mich, das möchte ich unbedingt noch ergänzen, war es quasi ein Heimspiel. Die Nina hat dann schon gesagt, in wie vielen Vereinen spielt er denn jetzt eigentlich? Mein Sohnemann spielt Fußball, seit er 5 Jahre ist und seit Jahren in einer Spielgemeinschaft aus 5 Vereinen. Und wir sind quasi, VP1 war ein Heimfußballplatz von uns, VP2 war ein Heimfußballplatz von uns und VP3 ist auch nochmal ein Heimfußballplatz von uns. Und ja, also da sind wir halt, Raphael hat da Training, hat da Spiele seit Jahren immer, es wechselt immer zwischen diesen Fußballplätzen und ich kenne mich überall aus. Dementsprechend kannte ich eben auch Leute dort. Und das war für mich halt wirklich so auch so, ja, Raphael, Gedächtnisstrecke irgendwie so von, ich komme von einem Fußballplatz zum anderen. Und das hat für mich tatsächlich auch besonders gemacht.
Das Lustige ist, wenn Jasmin jetzt etwas vom Fußball bei sich irgendwo in der Story hat, also ne, wir haben hier wieder Spiel oder da, dann, und ich darauf reagiere, dann kriege ich immer gesagt, ja, das ist da, wo es die Suppe gab, das ist da, wo es den Kuchen gab. Also ich kann jetzt die Storys von Jasmin einteilen, welche Versorgungspunkte es waren und was es da zu essen gab. Also das ist auch, das brennt sich bei mir ein, man weiß nicht warum, aber es ist halt so.
Ja, nee, also das war wirklich, das fand ich am coolsten. Wobei die Verpflegung wirklich auch, also die steht den ganz großen Veranstaltern in absolut gar nichts nach. Und es war wirklich lecker, es ging schnell, wir mussten nicht anstehen. Und die Vereine haben sich da wirklich große Mühe gegeben und auch die Freiwilligen hatten alle durch die Bank gute Laune. Und es war einfach ein großes Hallo und herzlich willkommen. Und auch an den VPs haben wir immer wieder bekannte Gesichter getroffen, Freundinnen, Arbeitskollegen, keine Ahnung. Also es war alles unterwegs diesmal und es war einfach, wir hatten wirklich eine gute Zeit, das muss man jetzt schon mal sagen. Auch das Wetter übrigens, haben wir noch gar nicht angesprochen, aber war auch phänomenal. Es war ein bisschen frisch in der Früh, tagsüber fast für mich ein bisschen zu warm. Es hatte so um die 20 Grad, glaube ich, und es war aber trocken, es hat nicht geregnet, es gab ein bisschen Wind und durch das, dass die Strecke viel mit Wald und Schatten war, war es auch für mich wirklich erträglich, was die Temperaturen angeht. Genau, während deiner Vorbereitung, hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen, bist du beim kleinen Mammut gestartet. Gab es da ein Highlight oder was war da für dich, was, wo du sagst, das fandest du richtig cool? Wie viele VPs waren da? Da war es ja 30 Kilometer.
Genau, da waren es 30 Kilometer und es gab zwei VPs. Und wir haben da tatsächlich den Fehler gemacht, haben den ersten ausgelassen und haben uns generell auf der Strecke wenig versorgt. Und das war war zumindest bei mir der Kardinalfehler, weil ich fand diesen 30 Kilometer Marsch mit viel weniger Höhenmeter rückblickend anstrengender als den Schlackenmarsch. Ich hatte danach auch deutliche Schienbeinprobleme, weil ich mich nicht richtig versorgt habe auf der Strecke. Aber das war dann nochmal was ich optimiert habe und auch noch so ein bisschen Ausrüstung. Was ich allerdings sehr schön fand, das waren zwei Dinge. Zum einen halt mit meinem Bekannten zu laufen, mit meinem Freund zu laufen. Wir haben sowas noch nie zusammen gemacht. Es war sein erster Marsch. Und wie gesagt, ich hatte erst etwas Bedenken, dass wir vom Tempo her nicht harmonieren, aber das hat super geklappt. Wir haben irgendwie dann auf unsere Uhren geguckt und gesagt, oh, wir sind aber ganz schön wacker unterwegs. Aber das hat halt super gewibt und das war richtig schön. Und für mich als Ruhrgebietskind war es auch einfach eine tolle Strecke. Also das war in Duisburg. Man ist bei dem 30er am Innenhafen in Duisburg gestartet, ist dann eine ganze Zeit am Rhein entlang gegangen. Und dann hatte man wirklich so den Rhein auf der linken Seite, dann dazwischen die Rheinauen, also sehr viel Grün. Und auf einmal am Horizont tauchte Industriekultur auf. Und das ist wirklich so, wenn irgendjemand da draußen mal Ruhrgebiet in der Nutshell erleben möchte. Das ist dieser Marsch gewesen. Also du hast wirklich so diese gesamten Facetten von diesem Innenhafen über durch eine Kleingartenanlage an Bolzplätzen vorbei, dann am Rhein, dass man auch sieht, es ist tatsächlich grün hier bei uns. Man mag es sich nicht vorstellen. Und dann ging es aber wirklich in Industriekultur und ist dann in diesem Landschaftspark Nord, in diesem großen Industriekultur geendet. Das war natürlich ein toller Einlauf da in diesen ehemaligen Hochofen, ist es, glaube ich, rein. Das war schon besonders. Das war ja auch mein erster Mammutmarsch. Ich konnte mir darunter auch unter dieser, es ist ja eine Riesenveranstaltung, nichts vorstellen. Wobei ich, wie gesagt, den Marsch an sich anstrengender fand, obwohl wir, glaube ich, nur knapp 200 Höhenmeter, ich glaube noch niemals 200 Höhenmeter hatten. Also so von der, ja, niedlich, ne? Das ist ein normaler Gassigang bei Jasmin. Bei mir ist das ein Marsch. Aber ich habe tatsächlich danach mehr gelitten als nach dem Schlackenmarsch und bin auch die zwei Wochen, deshalb ganz lustig, dass du erzählt hast, dass du montags nicht wusstest, ob du startest. Ich wusste es auch nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht gehen konnte, weil ich so eine Reizung am Schienbeinmuskel hatte, dass ich dachte, wie soll ich denn den Schlackenmarsch schaffen? Aber tatsächlich hat es sich dann auch alles zum Guten gefunden. Und also ein schöner Marsch, aber jetzt nicht zu vergleichen von der besonderen Atmosphäre mit dem Schlackenmarsch.
Dann haben wir jetzt noch zwei Fragen. Wie ging es dir dann nach dem Schlackenmarsch denn generell? Wie warst du beieinander? Wie schlimm hattest du Blasen? Hattest du Muskelkater? Lass mal was hören.
Also direkt nach dem Marsch, man kommt ins Ziel und man ist komplett euphorisch. Und diese Euphorie, die hält auch wirklich lange an, weil wir diesmal, glaube ich, auch deutlich weniger erschöpft waren als nach unserem ersten. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ins Ziel gekommen bin und schon wusste, ich möchte das auf jeden Fall wieder machen. Also das war nicht mein letzter Schlackenmarsch. Mein nächster Gedanke war, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Also vielleicht wage ich mich nächstes Jahr auch an die 75 Kilometer. Generell die Stimmung im Ziel war super. Das fand ich auch schöner als beim Mammut. Das war wieder so klein, familiär. Jeder kannte jeden. Jeder freute sich für jeden. Doris hat auf uns gewartet. Wir haben noch beieinander gesessen. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte keine Blasen. Ich hatte auch hinterher tatsächlich in den Beinen am Sonntag und am Montag einen leichten Muskelkater auf der Oberschenkelrückseite, aber der war jetzt nicht der Rede wert. Nach dem Aufstehen so taten so ein bisschen die Hüften weh, also dass man so wieder in die Bewegung kommen musste. Aber wenn das erstmal passiert war, also ich konnte ganz normal meine Gassi-Runde mit meinem Hund gehen. Ich hatte einen Muskelkater in den Schultern oder in der Schulter-Nackenpartie von den Stöcken und von dem Rucksack, weil ich das Gehen mit den Stöcken nicht gewohnt bin. Das war tatsächlich eigentlich das Schlimmste. Und ich habe einen Zehennagel verloren, aber das ist bei mir normal. Das habe ich auch beim Laufen immer gehabt. Der ist irgendwie, steht der komisch, der drückt immer. Aber tatsächlich, ich hatte keine Blasen. Obwohl ich,
Mega,
also
oder?
Bierstall, Schuhe und Socken sei Dank, ich habe auch nicht getaped. Also tut mir leid, weil ich da tatsächlich sehr empfindlich bin, was so Reibung an den Füßen anging. Ich dachte, bevor du dir jetzt da selbst so eine Blasenfarm hinzüchtest und hinklebst, lässt es lieber bleiben. Und ich hatte tatsächlich keine Probleme, am nächsten Tag in meine Schuhe zu kommen und zu laufen am Bahnhof und so. Das war alles total okay.
Großartig, oder?
Ja. Also meine Schuhwahl war für mich die perfekte, aber ich werde jetzt hier auch nicht sagen, welches Modell es ist, weil das muss wirklich jeder für sich selbst austesten. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn man so in diesen Facebook-Gruppen und so ist und dann wird nach Schuhen gefragt und dann hauen alle ihre Modelle da rein und sagen, das ist der beste Schuh für den Marsch, weil das ist genau wie bei Laufschuhen, da muss jeder für sich selbst gucken, was für einen Fuß habe ich, wie breit sind meine Zehen, brauche ich eine breite Zehenbox, ist das vielleicht gerade nicht gut für mich. Genau das gleiche mit den Socken. Die einen schwören auf Nylonstrümpfe unter den normalen Socken. Die anderen sagen bloß die möglichst dünnen Laufsocken mit Kompression oder sonst was. Bei mir sind es die dicken Merino-Wandersocken. Im Sommer total wahnsinnig, aber es hilft halt. Und da, wenn wirklich jemand sowas plant zu machen, testet es aus. Testet es aus.
Ja.
Ne, das ist natürlich blöd, wenn man drei, vier Paar Schuhe kaufen muss, aber man merkt ja schon beim ersten Anziehen, fühlt sich der Schuh erstmal gut an am Fuß. Kann ich mir vorstellen, damit länger zu laufen und dann probiert es einfach mal. Und wie gesagt, beim ersten Mal hatte ich Trailschuhe an, da hatte ich unglaubliche Blasen. Das war nicht schön, da bin ich auf den Außenkanten meiner Füße nach Hause gelaufen oder vielmehr zum Bahnhof und dann vom Bahnhof nach Hause. Und diesmal hatte ich gar nichts.
Große Klasse. Ich hatte übrigens beim kleinen Schlackenmarsch meine Füße gut getaped, weil ich hatte ja noch Nachwehen von Berlin, vom Vollmondmarsch und ich hatte noch eine Blase übrig. Das hat sich jetzt erledigt inzwischen, aber ich habe tatsächlich getaped und bin dann in Gore-Tex-Schuhen gestartet, weil es die Tage vorher geregnet hatte und ich wusste, wir gehen durch Gras und Matsch am Anfang lange durch. Tags oder mittags hätte ich mir gewünscht, ich habe nicht die Gore-Tex-Schuhe an, weil da war es dann einfach zu warm in diesen Schuhen, aber für in der Früh war es wirklich genau richtig und unterm Strich war das auch der Grund, warum ich dann an einer kleinen Zehe eine kleine Blase davon getragen habe, aber mit der kann ich tatsächlich leben nach so einer Strecke. Also von dem her war ich auch fein und habe mich sehr gefreut, dass ich die Tapes runter habe und gesehen habe, es hat geholfen. Dein Fazit oder was möchtest du denn noch loswerden zum kleinen Schlockenmarsch?
Also als erstes, ich komme auf jeden Fall wieder, sofern ich darf, sofern ich mich
Immer,
wieder
du
bei euch
bist wie
einnisten
immer herzlich eingeladen. Du kennst ja jetzt auch schon dein Zimmer, wo ich jetzt ja gerade drin stehe, um den Podcast aufzunehmen. Das
meine
habe ich komplett
Suite.
umgestellt für die Nina. Da musst du alles ein bisschen wandern, aber du kennst es und wir haben den Platz für dich immer frei.
Also wie gesagt, ich komme gerne wieder. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn die Anmeldung für nächstes Jahr raus ist, weil da werde ich, glaube ich, wirklich zur Wiederholungstäterin und ich möchte auch dieses grüne Stirnband haben. Das ist ja das Besondere beim Schlackmarsch. Man bekommt keine Medaille, sondern ein Stirnband. Und die
Farbkodiert.
Farbe wechselt von Jahr zu Jahr. Im ersten Jahr kriegt man weiß,
Weiß.
dann kommt grau,
Grau.
dann kommt gelb.
Gelb.
Und dann kommt grün.
Grün.
So, und also bis grün will ich auf jeden Fall. Und ich weiß noch nicht, was man im fünften Jahr bekommt. Mal gucken.
Den Rucksack, glaube ich.
Also, Rucksäcke habe ich ja noch nicht genug. Nein, also auf jeden Fall, ich möchte unglaublich gerne wiederkommen und es wieder versuchen und wieder machen, weil einfach ich finde es eine super schöne Veranstaltung. Und ja, ich möchte mich einfach nochmal bei allen bedanken. Ich möchte mich bei dir und deiner Familie bedanken für die nette Aufnahme. aber halt auch beim, falls jemand zuhört, beim Team vom Schlackenmarsch, dass ihr euch da wirklich jedes Jahr hinsetzt und das macht und das organisiert für uns. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man das ehrenamtlich in seiner Freizeit tut. Dann bei den ganzen ehrenamtlichen Helfern, die da an den Versorgungsstationen stehen und Wasserkanister auffüllen und Bananen schneiden und was auch immer tun, um das für alle eine tolle Veranstaltung zu machen. Und an die ganzen Anwohner, die am Rand standen und mit Kochtöpfen geklappert haben, um uns anzufeuern. Die ganzen anderen Teilnehmer, ganz super, wie alle sich umeinander gekümmert haben. Wenn man gesehen hat, irgendjemandem geht's nicht gut, waren sofort Leute da, die gefragt haben, brauchst du was? Brauchst du Wasser? Brauchst du irgendwelche Gele? Können wir irgendwie helfen? Und ja, das ist für mich einfach, zumindest mit meiner begrenzten Erfahrung, einfach eine wunderbare Veranstaltung und ich würde jedes Jahr wieder starten und es über jeden anderen Marsch erwählen, weil es einfach so schön ist und so Spaß macht.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Ist natürlich bei uns auch, der Termin ist gesetzt. Ich hoffe auch noch viele Jahre, weil Heimatveranstaltung schlägt einfach alles. Wir haben eben auch dann den Luxus, viele zu kennen, teilweise die Wege zu kennen, teilweise die Örtlichkeiten zu kennen. Teilweise wissen wir auch, was auf uns zukommt, was nicht immer von Vorteil ist, aber manchmal eben doch. Und ja, es hat halt für uns, wenn wir, also ich spreche da jetzt von mir, aber ich bin mir sicher, vielen anderen geht es auch so. Es ist schon schön, dass es in unserer Heimat einfach auch so eine Veranstaltung gibt, dass man eben nicht erst kilometerweit anreisen muss, dass man keine Übernachtungskosten hat. Weil bei euch zum Beispiel gibt es ja auch viel mehr Veranstaltungen. Die Schlagzahl ist, was das angeht, ja viel höher als jetzt bei uns. Und deswegen genießen wir, dass es tatsächlich in meinem Heimatort diesen Marsch gibt. Und ja, also ich finde ihn auch, es ist der Beste. Und tatsächlich finde ich persönlich, wenn ich jetzt alle Routen vergleiche, die ich bisher mitgehen durfte, war es landschaftlich tatsächlich der schönste. Von den Höhenmetern abgesehen, aber auch da finde ich, die Aufteilung war wirklich, es war gut so, dass die Höhenmeter auf die ersten 35 aufgeteilt waren und dass dann klar war, jetzt ja, kommt nichts mehr, jetzt haben wir es geschafft. Es war anstrengend, da braucht man nicht reden, 1200 Höhenmeter ist eine Hausnummer, aber sie waren wirklich anstrengend, aber machbar, aber landschaftlich war schon wirklich, also ich finde, der schönste Marsch bisher und den würde ich tatsächlich auch nochmal gehen. In Ergänzung dazu vielleicht noch ganz kurz, wir planen ja immer noch, dass wir irgendwann mal den Großen schaffen. Ich weiß nicht, ob es heuer schon klappen wird, aber auch in diesem Jahr ist es so, dass es wieder das Kleeblatt ist, das es letztes Jahr war und wir gucken. Wir werden starten. Tatsächlich ist es jetzt so, dass ich Stand heute sagen kann, also heute ist der 13. Mai, wir waren am Wochenende die 55 Kilometer Mammut. Das waren jetzt genau 14 Tage nach dem kleinen Schlacken. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich hoffe, du siehst es auch so, abgesehen von den Aufstiegen hatten wir beim Kleinen einfach eine wirklich gute Zeit. Wir haben ganz viel gelacht, wir haben ganz viel geratscht, wir haben uns super verpflegt, wir haben lecker gegessen. Wir haben wirklich viel Spaß gehabt und viel gelacht und im direkten Vergleich zu unserer ersten gemeinsamen Teilnahme, wo die Anstrengung schon den Marsch überschattet hat, würde ich sagen, und wo schon mehr Thema war, die körperliche Belastung war deutlich größer. Diesmal war es eigentlich Party-Modus an statt Pony-Modus an und das haben wir tatsächlich letzten Samstag wiederholt und ich für mich, ich muss wirklich sagen, ich kann selber nicht glauben, dass ich in 14 Tagen über 105 Kilometer gewandert bin an zwei Veranstaltungen. Ich bin fassungslos. Ich war am Montag mit dem Rad in der Arbeit. Eigentlich wollte ich Homeoffice machen, weil ich dachte, ich brauche noch einen Tag, wo ich mich nicht bewegen muss. Ich war Sonntag schon mit meinem Mann radeln. Ich kann es gar nicht glauben. Ich fühle mich gerade auf dem absoluten Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit. Und wenn jetzt der 100er wäre, wenn der jetzt in zwei Wochen wäre, würde ich sagen, wir schaffen es. Aber jetzt ist erst im September und das Sommerloch kommt.
Ja, aber überleg doch mal, du hast nicht nur in 4 Wochen 110 Kilometer geschafft, sondern du hast in 6 Wochen 140 Kilometer geschafft, weil du bist 2 Wochen vorher den Vollmondmarsch gegangen.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Du bist also innerhalb von 6 Wochen. Das muss uns mal jemand nachmachen. Ne? Das finde ich tatsächlich, vielleicht das noch mal ganz kurz als Schluss. Akkord. Das finde ich halt bei diesen Veranstaltungen so faszinierend. Man kommt da in das Ziel und ist umgeben von Menschen, die das ja auch alles geschafft haben. Und man ist in dem Moment stolz, aber es fühlt sich auf komische Weise normal an, weil um einen rum alle diese Distanz geschafft haben. Wir sind alle dann stolz und wir wissen alle, dass wir was geschafft haben. Aber so richtig bewusst wird mir das immer erst, wenn ich dann nach Hause komme oder auf die Arbeit komme und das erzähle, was ich am Wochenende gemacht habe. Und die Leute gucken einen an und sagen, wieso macht man sowas? Und da passte das T-Shirt, was es dieses Jahr gab, das war knallorange und da stand drauf, ja, ich mache das freiwillig. Und genau das trifft es. Was man da tatsächlich geleistet hat, realisiert man oft erst wirklich 1, 2, 3 Tage später, wenn man aus dieser Gruppe von anderen Verrückten, wenn ich das so sagen darf.
Absolut, ich finde, das ist das beste Kompliment, wenn jemand zu mir sagt, du bist doch vollkommen verrückt, dann sage ich immer ja.
Weil man ist da wirklich umgeben im Ziel von Menschen, die sind stolz, die sind auch teilweise geschafft, die kommen auch in komplett unterschiedlichen Zuständen ins Ziel. Aber es haben alle diese 52 Kilometer, waren es glaube ich, dieses Jahr geschafft. Und wirklich der Tragweite wird man sich dann bewusst, wenn man wieder in der Realität ankommt und die Leute einen angucken und sagen, das schaffe ich nicht mal mit dem Fahrrad. Und du denkst dir so, ja, aber ich habe das geschafft, ich bin es gegangen und ich fühle mich gut dabei und ich werde es wieder tun. Also ich kann es nur jedem empfehlen, es mal zu probieren. Das müssen ja nicht direkt die 50 sein, vielleicht auch ein kleinerer Mammut oder eine kleinere Veranstaltung mit 25, 30 Kilometern. Es einfach mal zu versuchen, was man da doch schaffen kann, was man sich gar nicht ausmalen kann, was der Körper eigentlich in der Lage ist zu leisten.
Der Körper und ich finde wirklich der Kopf. Es ist schon, also ich habe das in Berlin, ich weiß gar nicht, ob das in der Folge überhaupt so deutlich rausgekommen ist, aber in Berlin ist wahnsinnig viel in meinem Kopf passiert und ich habe das jetzt schon in den letzten Wochen ganz oft gesagt, seit Berlin fühle ich mich, als hätte mir da hinten jemand in meinen Nacken tätowiert. 77 Kilometer WTF, ich spreche das jetzt nicht aus, das möchte ich nicht sagen, aber das fühlt sich für mich wirklich so an und in Berlin ist in meinem Kopf wahnsinnig viel passiert, weil eben diese Grenze des Unmöglichen da nochmal gesprengt worden ist, genauso wie es aber damals beim ersten Schlacken war, dieses wir haben diesen unglaubliche Strecke von 50 plus geschafft, im wahrsten Sinne. Und da waren wir auch geschafft. Und da war ich so weit, einen Kilometer vorher wollte ich mich am Boden setzen, weinen und aufhören. Also braucht man gar nicht reden, aber das ist eben diese Entwicklung, die man macht, wenn man dranbleibt. Und dann wird man aber eben auch für diese Anstrengung belohnt. Und dann kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man fast 50 Kilometer durchgehend Party macht. Und das ist ziemlich cool.
Ja. Und wo man noch selbst bei den Steigungen so gut drauf ist, dass man den Bergen lustige Namen gibt und sich irgendwie gegenseitig immer noch zum Lachen bringen kann. Und das ist schon, es ist eine tolle Erfahrung und ich möchte die nicht missen.
Nee, das ist einfach, ich sage immer, das ist wie eine Mini-Auszeit, Mini-Urlaub, Mini-Abenteuer. In dem Fall bei uns vor der Haustür für dich eine Reise durch ganz Deutschland. Aber ja, die gibt's ja überall und die kann man sich auch selber schaffen. Und es muss ja nicht einmal eine große Veranstaltung sein. Wir haben letztes Jahr zu 6 eine Nachtwanderung gemacht. Das tut's auch. Also auch das ist möglich, wenn man das gerne mal ausprobieren möchte und sich vielleicht nicht gleich in die große Menschenmasse stürzen möchte. Oder eben auch, ich meine, es kostet ja trotzdem Geld. Übrigens bin ich das diese Woche auf Instagram gefragt worden, vielleicht noch zur Ergänzung. Ja, es kostet Geld. Je nach Veranstalter im Schnitt, würde ich sagen, geht es so bei 60, 70 Euro los bis grob 80, 90 Euro. Das kommt auf die Strecke und auf die Kilometerlänge oft an und eben auch auf den Veranstalter. Es gibt aber eben je nach Veranstalter, beim Mammut haben wir heute schon ein paar Mal gehört, gibt es zum Beispiel Medaillen und Trophäenbuch mit Stempel und wir haben jetzt am Wochenende unser erstes Kilometer-Patch bekommen, wir sind jetzt Rookies. Oder eben beim Schlacken dann das heiß begehrte Stirnband. Also irgendwas gibt es immer, eine Urkunde auf jeden Fall und natürlich ist das auch das Sahnehäubchen, über das man sich freut, aber im Endeffekt macht man das ja wirklich für die Zeit, fürs Erlebnis und vor allen Dingen für den Stolz danach. Und der bleibt und das nimmt einem wirklich keiner und der bleibt ganz lang. Und die Erinnerung und die Zeit, man ist ja da, das war auch eine Frage auf Instagram, wie lang ist man denn unterwegs? Ist wohl immer so was sich viele nicht vorstellen, gerade so in der Läufer-Bubble unterwegs sind. beim Wandern hat man mehr von der Veranstaltung wie beim Laufen. Zeitlich gesehen auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Leute, die das deutlich schneller bewältigen. Ich glaube, beim Schlacken waren die ersten Finisher auch nach irgendwas 7-8 Stunden im Ziel. Mhm. Bei uns ist es irgendwo immer zwischen 10 und 12 Stunden, je nach Strecke, je nach Höhenmeter, je nach Tagesform. Diesmal haben wir 11,5 Stunden gebraucht, haben es aber wirklich entspannt angehen lassen, haben jede Pause ausgenutzt, haben uns zwischendrin hingesetzt und wie gesagt, wir haben einfach genossen, ohne Zeitdruck. Wir hatten jetzt auch keinen Stress zum Schluss, wir haben uns nicht schicken müssen, sondern wir haben es einfach genossen und es ging sich zeitlich gut aus.
Ja, und was also halt auch mit diesem Tempothema nochmal, wir haben zum Ende hin auf den letzten 3-4 Kilometern viele Leute überholt, die uns vorher schnellen Schrittes überholt haben. Also wir wurden, ne, dadurch, dass wir ein relativ gleichmäßiges Tempo gegangen sind, sind wir am Anfang von einigen Gruppen überholt worden und man kennt sich dann ja, man merkt sie auch so 2-3 Gesichter und wir haben wirklich hinterher auf den letzten Kilometern ganz viele von denen wieder eingeholt und da ist dann wirklich gleichmäßiges Gehen. Natürlich geht man die Steigung anders als auf der Fläche, aber das ist ähnlich wie beim Laufen, nur noch extremer. Nicht zu schnell starten, sein Tempo finden und dann durchziehen und sich nicht von anderen irgendwie hetzen lassen. Und wenn man überholt wird, dann wird man halt überholt.
Auf jeden Fall. Und wenn man Pause macht oder sich hinsetzt, dann macht man Pause und setzt sich hin. Aber das wird halt dann belohnt im Sinne von, man hat dann wieder Kraft, man kann dann wieder Tempo geben. Und manchmal können eine 5-minütige Pause wirklich wieder für eine Stunde Power geben. Und es ist aber da ein bisschen anders, finde ich. Ich kann es ja jetzt so ein bisschen vergleichen. Ich war schon auf ein paar Laufveranstaltungen. Ich war inzwischen auf mehr Wanderveranstaltungen. Die Stimmung ist schon ein bisschen anders, nicht ganz so verbissen. Es geht eben nicht nur um die Pace und um Platzierungen, sondern es geht ums Ankommen, ums gesunde Ankommen. Und eben einmal um die Gespräche, die zwischendrin entstehen und vor allem eben um den Spaß. Aber wirklich, es ist eine andere Art von Anstrengung als beim Laufen, weil man eben oft, wenn man jetzt die Strecken sieht, ein Läufer ist im Schnitt halb so lang unterwegs wie der Wanderer. Ja. Im Durchschnitt. Da gibt's natürlich auch Unterschiede. Aber im Durchschnitt. Beim Marathon sind die langsamsten, zu denen ich ja dazugehöre, 6 Stunden unterwegs für 42 Kilometer. Und analog 50-Kilometer Marsch ist das Zeitziel 12 Stunden. Und das brauchen ziemlich viele. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und das ist mal eben das Doppelte wie beim Laufen. Oder vielleicht sogar noch länger, wenn jemand einen Marathon in 3-4 Stunden laufen kann. Dann kann er vielleicht dann 50 in 8 Stunden wandern, ich weiß es nicht, aber dann bleibt es auch wieder beim Doppelten. Aber die Anstrengung ist eben, die Dauer ist deutlich länger. Ja. Und eben auch eine andere Belastung für den Körper als beim Laufen. Also es ist schon anders. Man kann's, ich finde immer, es hat beides seinen Charme, beides seine Daseinsberechtigung. Es macht auch mir zumindest beides Spaß. Wobei ich im Moment mehr Spaß habe am Wandern und es auch mir gesundheitlich besser geht, wenn ich eben wandernd unterwegs bin als laufend.
Ja, da kann ich mich anschließen.
Dann sage ich ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sie ist doch wieder länger geworden, was ja immer so ist, wenn die Nina zu Gast ist. Aber ich glaube schon, dass wir viele schöne Eindrücke vermitteln konnten von der Veranstaltung. Wir freuen uns wirklich über Feedback. Ihr dürft gerne kommentieren bei Instagram, im Blog wird ein Artikel erscheinen mit Bildern natürlich von der Strecke und von uns. Und passend zur Podcast-Folge natürlich. Und dann vielen lieben Dank, Nina, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Die Einladung steht. Du bist herzlich willkommen fürs nächste Jahr und auch für die nächste Podcast-Folge. Und dann euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und dann bleibt mir der obligatorische Satz zum Schluss. Lasst uns gemeinsam die Schuhe schnüren und weiterlaufen und optimistisch bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.